Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Millerntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Der FC St. Pauli ist abgestiegen und darüber müssen wir natürlich sprechen. Und deswegen habe ich mich einfach mal selbst in diesen Podcast eingeladen. Mein Name ist Kai Schiller und ich freue mich sehr, dass ich mit meinen beiden St. Pauli-Experten Kollegen hier sprechen darf. Zum einen sind das Max Bronner und zum anderen Robert Fabig. Und ihr beide seid lange beim FC St. Pauli dabei und wisst alles und sollt mir vor allen Dingen in den kommenden Minuten und vielleicht der Stunde, ich weiß es nicht, erklären, wie das dazu kommen konnte. Aber sagt mir doch mal ganz am Anfang, ihr wart heute Morgen im Einsatz am Millerntor, hattet eine Runde mit allen Verantwortlichen. Wie ist euer Eindruck zwei Tage nach dem Abstieg beim FC St. Pauli?
Ich finde, dass sie recht schnell zur Geschäftsmäßigkeit übergegangen sind. Das ist jetzt kein großes Tränentrocknen gewesen, da der Abstieg ja auch nicht mehr ganz so unerwartet kam am Ende und man als FC St. Pauli ohnehin immer damit rechnen muss und darauf vorbereitet sein muss. Und der Aufarbeitung haben sie sich jetzt schon mal angetan. Was ich interessant fand, war so ein bisschen der Unterschied der drei Protagonisten. Man hatte Alex Blessin, den Trainer, der schon immer noch sehr geknickt wirkte und am leersten von allen. Da hatte Oke Göttlich, der immer Oke Göttlich geblieben ist, so wie eigentlich zu jeder Zeit in den vergangenen Wochen, Monaten eben sehr präsidial seine Rolle ausgeführt hat. Und man hat einen sehr angriffslustigen Andreas Bornemann gehabt, der behauptet hat, er hat Bock, das ist noch nicht das Ende für ihn und der auch ein bisschen Manöverkritik unter anderem auch in Jackson Irvine geübt hat.
Wir sortieren das mal jetzt so langsam in der nächsten Zeit. Max, am wichtigsten für die meisten Fans ist die Frage, wie geht's weiter beim Trainer? Was ist dein Eindruck aus der Runde von heute bei Blessin und was glaubst du, macht er weiter?
Also erstmal fand ich das schon ein Zeichen, das hat auch Blessin selbst gesagt, dass eben Blessin da auch saß nach diesem Abstieg. Es hätte auch sein können, dass nur Andreas Bornemann, nur Oke Göttlich diese Runde veranstaltet. Nun muss man sagen, bei St. Pauli ist das eigentlich Usus nach jeder Saison, dass sich die Verantwortlichen zusammensetzen. Auch Fabian Hürzeler saß nach dem Aufstieg erstmal noch in der Runde und war trotzdem nach ein paar Wochen dann weg. Mein Eindruck ist, dass eigentlich ja die Zukunft von Blessin immer noch offen ist. Er saß da zwar, er hat zwar gesagt, dass er sich auch vorstellen kann, diesen Abstieg zu reparieren, auch Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Fans und des Gesamtvereins, hat aber auch gesagt, dass er ja schon irgendwie viel Kraft verloren hat in den letzten Wochen. Aus der Mannschaft ist zu hören, dass das eben auch bei den Spielern teilweise so angekommen ist. Und er muss sich jetzt eben überlegen, ob er weitermachen will. Der Verein würde mit ihm weitermachen. Und ja, eine Entscheidung gibt's bis Ende der Woche.
Max hat gesagt, die Entscheidung ist offen. Robert, ich will es ein bisschen konkreter wissen. Was ist deine Meinung? Was glaubst du? Telefoniert viel mit Beratern, Umfeld St. Pauli, mit den Verantwortlichen habt ihr gesprochen. Bekenn mal Farbe, wird er weitermachen oder nicht? Was glaubst du?
Ich glaube nicht. Ich würde nicht zu 100% darauf gehen, aber...
Das ist ängstlich.
Nein, ich glaube, wenn du mir jetzt die Pistole vor den Kopf hältst, ne, und sagst, du musst dich entscheiden und davon hängt dein Leben ab, dann sage ich, er bleibt nicht Trainer, da auch heute nochmal gesagt wurde, wenn, dann mit 100%iger Überzeugung. Der Verein mag die 100%ige Überzeugung vielleicht haben. Alex Blessin wirkte zuletzt nicht so, als hätte er die 100%ige Überzeugung. Plus hinzu kommt, was ja auch schon in den vergangenen Wochen zu vernehmen war, dass er eventuell ohnehin über seinen Abschied nachgedacht hätte, selbst im Fall des Klassenerhalts. Weil, mal ganz ehrlich, was will er bei St. Pauli jetzt noch erreichen? Ja, vielleicht den Wiederaufstieg, und dann ist er in der gleichen Situation wie jetzt, eine Mannschaft zu trainieren mit einem der niedrigsten Etats der Bundesliga. Oder sie wären drin geblieben und es hätte auch nächste Saison keinen großen Schritt gegeben, keinen Angriff auf Europa oder ähnliches. Und da sein Name ja immer mal wieder im Umfeld mit anderen, von anderen Bundesligisten fällt, wer weiß, vielleicht wartet er jetzt einfach ab und nutzt seine Chance, da einen anderen Trainerposten zu bekommen.
Max, du hast gesagt, das ist ängstlich. Da wir ja kein ängstlicher Podcast sind, möchte ich von euch beiden vor allen Dingen auch wissen, was ist denn eure Meinung? Sollte Blessin Trainer des FC St. Pauli in der kommenden Zweitligasaison bleiben? Oder aus eurer Sicht ist ein frischer Impuls da die richtige Entscheidung?
Das ist immer so ein geflügeltes Wort, so frischer Impuls. Aber ich glaube schon, dass das jetzt das Richtige wäre für St. Pauli. Einerseits aus Blessins Sicht, wie du eben beschrieben hast. Ich kann mir auch vorstellen, dass er momentan in so einer zeitlichen Zwickmühle ist, weil eben dieses Bundesliga-Trainerkarussell noch nicht so richtig angeworfen wurde. Ein paar Entscheidungen gibt es jetzt schon, dass Frankfurt sucht, was mit Augsburg ist, weiß man nicht und so weiter. Er muss sich aber entscheiden bis Ende der Woche, ob er bei St. Pauli weitermachen möchte oder nicht. Das hat Andreas Bornemann schon so gesagt. Und ich glaube, dass auch, also wir sprechen ja auch mit vielen Fans, und dort ist schon die vorherrschende Meinung, dass jetzt ein Trainerwechsel das Beste wäre, eine neue Ansprache, ja, eben dieser neue Impuls, der ja vielleicht dann auch für eine gewisse Aufbruchstimmung sorgen kann. Viele Anhänger, das war ja auch zu vernehmen, jetzt bei den letzten Spielen sind unzufrieden. Es gab auch Pfiffe, was es auch lange nicht gab am Millerntor gegen Blessin explizit, und ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass da eine Veränderung für beide Seiten das Beste wäre.
Ja, die höre ich bei dir auch durch. Robert, nicht, jetzt will ich nicht wissen, was du glaubst, sondern was deine Meinung ist.
Ich bin der gleichen Meinung. Ich finde, es gibt auch sportlich einige schlüssige Gründe, die geliefert wurden, dass man vielleicht einen Trainer schon vorher hätte entlassen können.
Was hat er falsch gemacht?
Ich hatte den Eindruck, das, was vergangene Saison gut geklappt hat, hat diese Saison wenig funktioniert, und dass auch keine wirkliche Handschrift mehr erkennbar war. Also das war vergangene Saison schon relativ deutlich immer noch, welche Idee er spielen möchte, auch mit Gegenpressing, mit schnellem Umschalten. Dann haben sie ein bisschen hurra-mäßig begonnen, die Saison. Das ist nach hinten losgegangen, weil sie dann defensiv sehr offen standen. Dann wollten sie sich auf die defensive Stabilität besinnen. Das hat gebraucht, bis er das umgesetzt hat oder umsetzen konnte, mit auch der zugegebenermaßen recht geringen Kaderqualität. Und dann habe ich so den Eindruck, ging es wenig darüber hinaus, über wir stehen tief drinne und dreschen die Bälle nach vorne, und da haben wir Spieler, die sehr schnell laufen können, aber mit dem Ball vielleicht nicht so viel anfangen können. Vielleicht auch Teil der Kaderkonstruktion. Es wurde ja komplett darauf verzichtet, dribbelstarke Außenstürmer noch im Kader zu behalten, sondern es wurde sehr, sehr stark auf diese Idee des Umschaltfußballs, des direkten Umschaltfußballs gesetzt. Das war sicherlich auch ein Problem. Ja, und wie Max meinte, der Impuls, also das ist tatsächlich ein geflügeltes Wort, und ob Impuls jetzt wirklich so messbar ist, aber wenn, dann glaube ich jetzt, weil den Eindruck hat man von außen bekommen und hat man auch aus der Mannschaft bekommen, dass so ein bisschen die Luft raus ist. Also 2 Jahre Abstiegskampf, das zehrt unfassbar an jemanden, und dass er dann auch mal müde ist und ausgelaugt ist und vielleicht nicht mehr die neuen Worte findet, das ist dann eventuell nur logisch. Und
entschuldigend, einmal einwerfend, für Blessin muss man natürlich sagen, dass die Saison auch von vielen Problemen geprägt war, ja, Verletzungsprobleme, die komplette Achse ist mal hinten, mal vorne ausgefallen, es gab wenig Konstanz, dazu einzelne Spieler, die ja vielleicht jetzt nicht in dieses Konstrukt hineingepasst haben, die sich nicht hineinpressen lassen wollten, andere, die schon länger weg wollen, Erksmith zum Beispiel, das war irgendwie so eine Gesamtgemengelage, die diese Saison ungünstig war, insbesondere für einen Verein wie FC St. Pauli, wo schon alles passen muss, damit man in der Bundesliga mit dem Etat, mit dem schmalen Kader bestehen kann.
Ihr habt die Kaderqualität angesprochen. Da sind wir beim zweiten Protagonisten, der auch heute in der Runde Rede und Antwort gehalten hat, und zwar beim Manager, beim Sportchef, beim Andreas Bornemann. Was kann oder muss man ihm im Hinblick auf den Abstieg vorwerfen?
Tja, da wird's komplizierter, finde ich, weil jeder Sportchef kann auch nur das machen, was er zur Verfügung hat an finanziellen Mitteln. Da muss man als FC St. Pauli kreativer werden, und das Risiko, dass etwas nicht klappt, wird natürlich automatisch größer, je weniger Geld du zur Verfügung hast, weil es eben keine fertigen Spieler sind, sondern immer Spieler mit Schwierigkeiten. Das hat diese Saison viel zu wenig geklappt. Also es gab aber auch zu viele Risikotransfers, fand ich, und zu wenig, es war zu wenig Spatz in der Hand als Taube auf dem Dach mit, also Spieler verpflichtet irgendwie aus der japanischen Liga, die dann 3 Minuten spielen in der Winterpause, wenn du vielleicht einen Stürmer holen könntest. Gibt auch Gründe, warum man das gemacht hat und warum man vielleicht keinen Stürmer geholt hat. Viele unfertige Spieler. Es gab häufiger mal auch Andreas Hontonji, der 4 Tore gemacht hat. Martijn Kaas auf dem Papier, ein guter Transfer. Vielleicht hätte man aber erkennen müssen, dass er für die Bundesliga physisch noch nicht geeignet ist. Und was ich eben schon gemeint hatte, dieses vollständige Verschreiben der Spielidee und des Wegfalls von dribbelstarken Stürmern, die auch mal selber was mit dem Ball initiieren können. Also ein Elias Saad wurde verkauft, Morgan Gilavogi musste verkauft werden. Da konnte man dann relativ wenig machen wegen der Rückkaufoption. Noah Weishaupt hat man sich nicht extrem mehr drum bemüht, ihn zu halten. Mit Dapo Afolayan hat sich der Trainer überworfen, der hat dann gar nicht mehr gespielt. Und da wurde gar nicht reagiert. Und das ist vielleicht ein kleiner Vorwurf, den ich mir erlauben
würde. Also was auffällt ist, wir reden ja beim Kader, zumindest habe ich den Eindruck, häufig oder fast immer über die Offensive. Was viele vergessen ist, finde ich auch, der Wegfall von Philipp Treu im vergangenen Sommer, der extrem wichtig für diesen mannschaftlichen Zusammenhalt, aber auch für die Defensive war. Einfach als Spieler, der jetzt in ein paar Tagen im Europa-League-Finale mit dem SC Freiburg spielt, dafür hast du einen Luis Oppi geholt, der dritte Liga gespielt hat im Mittelfeld. Ja. Das sind eben die Realitäten des FC St. Pauli und sie haben fast genau, ich glaube sogar ein Tor mehr geschossen als
ein Tor mehr, aber 19 mehr Saison, kassiert.
Aber 19 mehr kassiert. Und da ist ja eigentlich das Problem, sagen auch die Verantwortlichen, dass diese defensive Stabilität nicht mehr richtig vorhanden war. Ich finde, da haben sie im Winter mit Tomoya Ando, um auch mal was Positives zu sagen, einen richtig guten Transfer getätigt. Also einen Innenverteidiger, der auch als Soforthilfe da war, der sofort geholfen hat. Und ja, also die defensive Instabilität hat auch viel eben mit dem Verletzungspech, aber auch mit inkonstanten Leistungen von Leistungsträgern der vergangenen Jahre zu tun. Also wenn ich an den Eric Smith denke, der viele schwache Spiele auch eingestreut hatte, da kann man jetzt auch wenig in den aktuellen Transferperioden vorwerfen. Das sind Spieler, die schon länger da sind und die unter ihren Möglichkeiten geblieben sind.
Ja, ich würde mal sagen, einen anderen Punkt vielleicht zur Defensive. Eventuell ist die Mannschaft auch in Teilen über ihren Zenit hinaus, gerade wenn du dir die Verteidigung anschaust. Hauke Wahl ist 32 oder 31, Karo Metz ist über 30, Erik Smith ist 29, Nico Vasil, der eigentlich ganz gut gehalten hat, aber immer so ein paar kleinere Fehler, entscheidende Fehler dann aber hatte, ist 30 Jahre alt, Jackson Oewan ist 33. Eventuell tut dem Team ja jetzt auch so ein Umbruch gut, gerade auch im Hinblick so auf diejenigen, die Führung übernehmen.
Wir waren ja aber beim Sportchef, beim Verantwortlichen für den Kader, bei Andreas Mornemann. Und obwohl ihr jetzt von ganz hinten schnell nach vorne, nee, von ganz vorne schnell nach hinten marschiert seid, nochmal eine Nachfrage zum Sturm. Sie haben ja im Sommer im vergangenen Kars geholt für, helft mir mal,
4,5 Millionen.
4,5 Millionen. Das ist mehr Geld, als manch anderer Club ausgegeben hat. Das ist ganz nebenbei auch mehr Geld, als der HSV für jeden Spieler ausgegeben hat. Muss man nicht den Vorwurf dann schon erheben, dass möglicherweise der Sportchef genau das Geld falsch eingesetzt hat?
Ja, klar, den haben wir ja auch erhoben. Also das ist ja was man immer wieder sagt. Kaas als Zweitliga-Vize-Torschützenkönig finde ich hart, da einen richtig starken Vorwurf zu erheben, weil es sieht eben auf dem Papier super aus. Vielleicht hat man dann mit dem Auge schlecht gescoutet oder war sich nicht oder hat es unterschätzt, was für ein großer Sprung das für einen Stürmer mit seinen physischen Voraussetzungen ist, von zweiter Bundesliga auf Bundesliga. Vorwurf kann man sicherlich bei anderen Geschäften auch machen. Winter ist etwas, über das wir lang und breit diskutiert haben. Man sieht, sie schießen zu wenig Tore. Geholt wird ein Stürmer, ablösefrei, aus der japanischen Liga in Taichihara, der dann 4 Mini-Einsätze bekommt und wirklich überhaupt gar keine Rolle spielt. Da kann man sich fragen, hätte man nicht mehr Geld in die Hand nehmen müssen, weil der Abstieg letzten Endes dem Verein doch teurer zu stehen kommt.
Ich schmeiß mal einen Namen rein. Darüber habt ihr auch schon mal berichtet gehabt. Gregoritsch, an dem sei man interessiert gewesen. Ist das ein Spieler, oder muss jetzt nicht Gregoritsch sein, kann auch ein anderer Spieler sein, aber hätte man im Winter das kalkulierte Risiko ein bisschen mehr als sonst auf den Tisch zu tun und vielleicht eingehen sollen, um dann eben die Liga zu halten?
Ja, also Gregoritsch haben sie angefragt, zumindest einmal lose, als klar war, dass er Brøndby in Dänemark jetzt verlassen möchte, zumindest mal leihweise. Und dann hat Gregoritsch abgesagt. Also das war jetzt nicht der Fehler des FC St. Pauli, den nicht zu bekommen. Der ist am Ende, wäre fast nach Basel gegangen, ist dann nach Augsburg last minute gewechselt, hat dann ein paar Wochen später St. Pauli 2 Tore eingeschenkt und ja, für eine Auswärtsniederlage gesorgt. Das ist alles schon nicht so einfach. Man muss auch immer die Kostenstruktur im Kader bedenken, die Gehälter, dass da niemand aus der Reihe fällt. So ein Philipp Tietz zum Beispiel, den Mainz im Winter geholt hat, den könnte ich mir auch hervorragend vorstellen bei St. Pauli, insbesondere bei der Spielweise lange Bälle festmachen, in die Gassen stecken auf die schnelleren Leute.
Aber?
Der verdient ein wenig zu viel Geld aus meiner Sicht. Und der FC St. Pauli ist auch jetzt nicht der Verein, der auf dem Transfermarkt eben dieses übergroße Risiko eingeht. Oke Göttlich hat gestern bei NDR 90,3 gesagt, wenn sie jetzt angenommen 15 Millionen Euro, die haben sie nicht oder hatten sie nicht, für einen Stürmer ausgegeben hätte, der sich aber ein paar Wochen später das Kreuzband reißt, sind die 15 Millionen Euro trotzdem weg und der Abstieg trotzdem ja nicht verhindert. Also diese Gedanken, die sind schon bei St. Pauli sehr auf Vorsicht und ja Vernunft ausgelegt.
Der HSV hat erfolgreich den Klassenerhalt durch ganz viele Leihspieler geschafft. Wäre das vielleicht? Ich meine, im Nachhinein sind wir alle immer schlauer, aber eine Möglichkeit gewesen, die vielleicht auch hätte St. Pauli kostengünstig einschlagen können.
Ja, ist eine Möglichkeit, die sie auch immer wieder wahrnehmen. In dieser Saison Andreas Hontonji, der am Anfang gut funktioniert hat, am Ende bei 4 Toren gelandet ist, zwischenzeitlich auch verletzt war. Und James Sands, den man nicht vergessen darf, ein wirklich sehr, sehr guter Mittelfeldspieler, der auch absolutes Bundesliga-Niveau hat, der aber auch ganz lange verletzt ausgefallen ist und jetzt schon seit fast einem halben Jahr nicht mehr spielt. Das ist sicherlich auch dann tragisch. Die beiden haben sie ausgeliehen. Das waren gute Leihgeschäfte, fand ich. Mit Hontonji vielleicht mit Abstrichen, aber Sands ist sicherlich ein sehr gutes Leihgeschäft. Kann man sicherlich künftig auch mehr draufsetzen. Das ist ja auch etwas, das St. Pauli unter Bornemann kennzeichnet, dass sie jedes Jahr eigentlich so um die 2-3 vernünftige Laien mit drin haben.
Ich habe euch beide nach dem Trainer gefragt, nach Blessin. Jetzt werde ich euch beide nach dem Sportchef fragen, nach Bornemann, den man ja eigentlich in den vergangenen Jahren immer sehr gelobt hat für seine Kreativität, aus wenigen und ziemlich viel zu machen, aus wenigen Mitteln sehr kreative Transfers zu tätigen. Und jetzt nochmal, wir sind ja kein ängstlicher Podcast, Max, Andreas Bornemann soll den Wiederaufstieg verantworten?
Ja, da bin ich schon fest von überzeugt. Also die Saison war nicht optimal, um das mal vorsichtig auszudrücken, was sein Transferhändchen getroffen hat. Aber wie Rupert eben schon gesagt hat, also ein Kars haben, als der kam, zur Saisonbeginn, alle abgefeiert. Der überragende Anläufer passt perfekt in St. Paulis Defensivstrategie. Hat auch ein ordentliches Tempo, was er mitbringt, dass er so große Schwierigkeiten hat. Damit konnte man jetzt wirklich nicht rechnen. Wobei man in Magdeburg auch jetzt in der vergangenen Saison den Fall hatte, dass er mehr oder weniger 5 Leute um sich herum hatte, die nur für ihn gespielt haben und er immer wieder in diese Abschlussposition im Strafraum gekommen ist. Also insgesamt hat Andreas Bornemann, du hast es eben gesagt, den FC St. Pauli in den vergangenen Jahren extrem weiterentwickelt. Und es wäre auch nicht ausgeschlossen gewesen, dass sie in dieser Saison nochmal in der Bundesliga geblieben wären, wenn eben ein, zwei Transfers besser eingeschlagen hätten und ein bisschen weniger ja, Verletzungspech, ein bisschen besseres Momentum da gewesen wäre.
Okay, Max sagte, Andreas Bornemann soll den Wiederaufstieg des FC St. Pauli nochmal angehen und soll bleiben. Rupert, stimmst du zu?
Ohne Zweifel. Also ich finde es sogar völlig überzogen und jetzt einen Rücktritt zu fordern oder einen Rauswurf oder Austausch. Ich meine, er hat über 2019 ist er da über 6 Jahre den Verein kontinuierlich entwickelt. Ganz viele Altlasten ist er losgeworden, infrastrukturell einen Aufbau verantwortet, der geklappt hat. Die Mannschaft ist auf dem Papier qualitativ Jahr für Jahr besser geworden. Vielleicht bis zum vergangenen Sommer, dann würde ich sagen, ist sie nicht unbedingt nochmal besser geworden. Das war jetzt ein Jahr, in dem es nicht funktioniert hat. Mit der Aufarbeitung haben sie schnell begonnen. Das, was jetzt gesagt wurde bei der Analyse, klingt auch alles so, als hätte es Hand und Fuß. Ich glaube, einen besseren Mann findet der FC St. Pauli für das Profil, das ein Verein auszeichnet, nicht. Und auch jemanden, der mit so einem gewachsenen Vertrauensverhältnis zu Oke Göttlich und zu den ganzen anderen Gremien dort kommt. Also das wäre völliger Quatsch, ihn jetzt da auszutauschen. Er wird seine Lehren auch ziehen.
Ihr seid ja ein bisschen langweilig, immer die gleiche Meinung. Blessin, beide no. Bornemann, beide yes. Gehen wir mal zum Kader. Das ist dann der nächste Schwerpunkt. Ihr habt schon viele, viele Baustellen des Kaders angesprochen für die kommende Saison. Wir sind jetzt ganz am Anfang. Die Sommertransferperiode steht noch bevor. Wir wissen nicht, was Andreas Bornemann, der bleiben darf von euch beiden, jetzt noch alles vorhat. Aber was ist eure Meinung? Ein paar Spieler bleiben ja definitiv, ein paar Spieler gehen definitiv. Wird der FC St. Pauli am Ende dieses Sommers dann einen Kader beisammen haben, mit dem er den direkten Wiederaufstieg anpeilen kann?
Rupert.
Ja, mit dem er den direkten Wiederaufstieg anpeilen kann, aber nicht zwangsläufig muss. Das ist meine Prognose. Ich glaube, der Umbruch wird doch ein bisschen größer ausfallen. Ich bin noch nicht hundertprozentig von dem Sturm mal wieder überzeugt. Es bleibt abzuwarten, wer im Mittelfeld überhaupt übrig bleibt. Also Fujita.
Jackson Irvine.
Ja, Fujita weg, Smith weg, Pirka fürchte ich auch weg. Das fände ich sehr schade. In der Abwehr Metz weg, Wahl eventuell weg. So im Tor ist Vasil weg, dafür steht Ben Foy. Ich glaube, das ist zu verkraften. Da haben sie einen vernünftigen Vertreter, zumindest für die zweite Liga. James Sense weg. Matthias Rasmussen bleibt.
Da könnte ich mir zumindest vorstellen, dass beide fit bleiben, Irvine und Rasmussen, eine sehr gute Doppel-6 für Zweitliga-Verhältnisse werden kann. Jackson Irvine hat jetzt auch nicht die allerbeste Bundesliga-Saison gespielt, das hat Andreas Bornemann heute nochmal betont. In der zweiten Liga war er aus meiner Sicht regelmäßig unter den besten 5 Mittelfeldspielern der Liga, zumindest im defensiven Mittelfeld, war da auch sehr viel torgefährlicher. Wenn er jetzt fit bleibt, da scheint er ja seinen Fuß wieder in den Griff bekommen zu haben, könnte ich mir vorstellen, dass der nochmal eine wichtige Rolle einnehmen wird. Matthias Rasmussen hat Champions-League-Erfahrung, ist eigentlich fast ein bisschen zu gut für die zweite Liga aus meiner Sicht, auch wenn das so ein Spieler ist, der, wie hattest du bei deinem Vorstellungstext geschrieben, nie so richtig geil, aber auch nicht so richtig blöd, also immer
auf... Ja, was hat ich hatte einen Journalisten aus Belgien befragt und der hatte gesagt, wenn er gut spielt, dann ist es eine 7 von 10 und wenn er schlecht spielt, ist es eine 6 von 10. Aber er fällt eigentlich nie wirklich auf, weder positiv noch negativ.
Und ich glaube eben, dass solche Leute im Zentrum des Spielfelds oder in Verbindung mit einer Achse, die dann hoffentlich auch wieder neue Formen annimmt, schon irgendwie der Mannschaft die nötige Orientierung geben, um eben nicht unten durchgereicht zu werden, wie das ja dem einen oder anderen Bundesliga-Absteiger in den vergangenen Jahren auch passiert ist.
Weil du eben gerade betont hast, dass Andreas Bornemann explizit gesagt hat, dass Jackson Irvines Saison auch nicht die beste war. Jetzt von außen gefragt, man hatte den Eindruck, dass es bei St. Pauli auch ein bisschen rummelig wurde durch diesen ganzen Wirbel, der um Jackson Irvine entstanden war, Verletzung, dann diese ganzen politischen Diskussionen. War das auch ein Stellschräubchen, das nicht gerade positiv dem FC St. Pauli in die Karten gespielt hat?
Ja, also dass es positiv in die Karten spielt, ist glaube ich ausgeschlossen. Inwieweit das denn immer Auswirkungen auf den tatsächlichen Fußball auf dem Platz hat, weiß ich nicht. Ich glaube, die schwerwiegendere Auswirkung war einfach, dass Jackson Irvine weite Teile der Hinrunde verpasst hat. Infolge seiner Fußoperation, vergangenen April war die. Dann ist er im Winter nochmal für ein paar Wochen ausgefallen, als diese Verletzung so ein bisschen wieder aufgebrochen ist. Hat er sich durchgequält, aber natürlich auch immer wieder Trainingseinheiten aussetzen müssen. Das war die ganze Zeit so ein Ritt auf der Rasierklinge, dass er von Spiel zu Spiel fit wird. Wurde er dann auch meistens. Trotzdem ist sowas natürlich jetzt nicht förderlich für die Leistung. Und diese ganzen politischen Dimensionen, die kommen noch on top dazu. Das wird eins auch nicht frei aufspielen lassen, sag ich mal.
Ich war überrascht. Ich habe das Spiel am Sonnabend gesehen, dass direkt nach dem Schlusspfiff er ein sehr klares und eindeutiges Bekenntnis, ohne rumzueiern, für den FC St. Pauli in die Kamera sozusagen am Mikrofon abgegeben hat. Wart ihr auch überrascht oder habt ihr es genauso erwartet?
Ja, was soll er anderes sagen? Also wo will er auch hin jetzt? So ein bisschen die Frage.
Er könnte den Blessin machen und ein bisschen rumeiern.
Ja, er hat jetzt nicht die allerbeste Saison gespielt. Er war oft verletzt. Ich glaube, bei noch einem Jahr, dass sein Vertrag geht, wird es jetzt auch nicht die größten Ablösesummen geben, die dem FC St. Pauli auf den Tisch gelegt werden und die würden dann nicht zwangsläufig unbedingt immer zustimmen. Das ist für ihn wahrscheinlich die beste Option. Er fühlt sich hier wohl, das ist seine Heimat und ihm nehme ich auch ab, dass er wirklich dahinter steht. also dass sie sich extrem mit dem FC St. Pauli oder vor allem mit St. Pauli, würde ich vielleicht mal sagen, mit dem ganzen Kiez, mit dem Stadtteil, mit dem, was dahinter steht, identifiziert und dass es ihm wirklich wehtut, dass sie abgestiegen sind und er wirklich auch für den Verein wieder aufsteigen möchte.
Der FC St. Pauli hat sich ja ein bisschen schwer auch teilweise mit ihm getan. Max, wird Irvine der Anführer der neuen Mannschaft in der zweiten Liga sein?
Davon gehe ich schon aus. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie noch einen größeren Führungsspieler verpflichten. Man muss auch sagen, dass er, also diese ganzen öffentlichen Diskussionen, dieses Politische, was du eben angerissen hast, das ist ja in der Mannschaft viel weniger Thema als dann in der Öffentlichkeit. Und da ist er schon derjenige gewesen, der die finale Ansprache in der Kabine macht, der die Mannschaft zusammenhält, der eben, weil so viele internationale Spieler auch dabei sind, als englischer Muttersprachler da auch die besten Worte immer finden kann. Und seine Führungsrolle, sein Führungsanspruch ist unverändert. Wenn er fit bleibt, wird er der Anführer bleiben.
Aber Führung ist ein gutes Thema. Ich glaube, es bräuchte vielleicht schon eine neue Führungsriege und vielleicht auch nochmal einen anderen starken Führungsspieler. Also aus dieser klassischen alten Führungsachse brechen jetzt Nico Vasil weg, Erik Smith, wahrscheinlich Karol Metz, eventuell auch noch Hauke Wahl. Und dann braucht es andere Spieler, die in das Vakuum vorstoßen. Aus dem aktuellen Team sehe ich da sicherlich einen David Nemeth, der das auch schon mal angemeldet hat, diese Ansprüche. Und dann muss man sicherlich von extern noch Leute reinholen, die das Format dafür haben. Und das war auch die Saison, glaube ich, ein größeres Problem, als man angenommen hat und von außen sehen konnte. Das haben viele Spieler uns in Hintergrundgesprächen gesagt oder anderweitig übermittelt worden, dass die Kabine diese Saison so schlecht war, wie zum Teil seit 5 Jahren nicht. Gar nicht, dass sie sich alle gehasst haben, aber dass es eben überhaupt nicht homogen war und dass es wenig Gemeinsamkeit gab, weil die Gruppe so groß und so aufgesplittert war. Du hattest die 3 Japaner, die kein Englisch gesprochen haben, nur unter sich waren. Dann noch ein Fujita, der viele Spieler ziemlich genervt hat mit seiner Art. Du hattest, da hast du, wie viele Nationen waren das im Endeffekt? Also über 20, wenn du die doppelten Staatsbürgerschaften angehst, da hast du automatisch Sprachprobleme. Du hast einen großen Umbruch wieder gehabt, viele neue Spieler, die gekommen sind. Und viele individuelle, unterschiedliche Ziele. Und das unter einen Hut zu bekommen, braucht schon eine guten Führung seitens des Trainers, aber auch seitens des Kapitäns und der alteingesessenen Führungsspieler. Und das hat offenkundig nicht gut geklappt in dieser Saison. Und da vielleicht muss man das ein bisschen zurückfahren, nochmal ein paar neue Führungskräfte reinbringen.
Vor allem halt auch, weil der Kapitän in der entscheidenden Phase im Sommer in der ersten Saisonphase halt nicht da war, beziehungsweise nur mitgereist ist mal ins Trainingslager. Aber das ist ja etwas völlig anderes, als wenn er fit ist und auf dem Platz steht.
Ja. Führung ist ein schönes Stichwort. Der Dritte im Bunde, der heute sich gestellt hat, war die Nummer 1 im Club, nämlich Uke Göttlich. Was muss man ihm vorwerfen oder sollte man?
Also was man ihm nicht vorwerfen sollte, kann ich erst mal sagen, ist das, was immer von außen gesagt wird, der Verein konzentriert sich zu viel auf Politik, zu wenig auf Fußball. Wenn sie sich auf Politik konzentrieren, was sie jetzt zweifelsohne machen, kostet das ja in der Regel kein Geld. Es kostet vielleicht Kapazitäten, aber es kostet wenig, finde ich, auf dem Fußballplatz. Es ist jetzt nicht so, dass sie 5 Millionen Euro in die Regenbogen-Photovoltaikanlage auf dem Dach des Millerntor-Stadions investiert haben, die Andreas Bornemann gefehlt haben, oder dass sie 1 Million ausgeben für irgendeine politische Kundgebung, die wieder dem Sport fehlen, sondern sie haben sehr stark in Infrastruktur tatsächlich investiert, was auch sein muss. Wir haben das Problem, es gibt überhaupt keine Nachwuchsspieler, die hochkommen, weil die Infrastruktur fehlt. Ich finde, das darf auf gar keinen Fall die einzige Begründung für sein. So, das ist, kann man sich das Ganze schönreden, aber es ist auch ein Grund tatsächlich, dass die Infrastruktur nicht optimal ist. Das hilft ja dann auch später dem Profiteam mit einer besseren Trainingsplatzsituation. Eventuell kann man sagen, ist das Verhältnis, was wird in den Sport investiert, was kommt in Infrastruktur und in interne Strukturen, nicht ausgewogen genug. Vielleicht müssen 3, 4, 5% mehr dem Sport zur Verfügung gestellt werden. Andererseits braucht es, muss der Verein auch immer mitwachsen mit dem, was die Mannschaft sportlich leistet. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, da ihm Vorwürfe zu machen. Man kann natürlich sagen, er ist jetzt, wie viele Jahre ist er jetzt im Amt? 2014? 12 Jahre? Hat sich die Gremien extrem mit Vertrauenspersonen aufgebaut, Vizepräsidenten, Aufsichtsrat. Vielleicht es ist wirklich nur komplett so ins Blaue hineingesagt. Vielleicht fehlen irgendwann die Kritiker und es gibt ganz viele Ja-Sager und man ist ganz oft der gleichen Meinung. Und er lässt ja Kritik absolut zu, auch konstruktive Kritik. Aber vielleicht gibt es einfach nur noch eine Blase, innerhalb der man sich bewegt und vielleicht nicht mehr so viele kritische Blicke von außen wahrnimmt. Es wird so absolut eine Mutmaßung. Und es kann auch sein, dass sie da total hitzig und konstruktiv und gut miteinander diskutieren. Das ist so eine Idee, die mir gerade in den Kopf kam.
Es gab jetzt ja in den Schlussminuten des Wolfsburg-Spiels auch ein Banner, ein ziemlich großes sogar auf der Südtribüne.
Der Fisch stinkt vom Kopf.
Das kann ich aber überhaupt nicht nachvollziehen, aber sag erstmal deine Meinung dazu. Das finde ich wirklich Quatsch, das Banner.
Ja, also Uke Göttlich hat es auf jeden Fall auch auf sich bezogen und persönlich genommen. Er ist ja der Kopf des Fisches, wenn man so will. Und ein Vorwurf dieses Plakats war eben, dass ja Wohlfühloase wichtiger sei als Ambition. Das war der Kernvorwurf dieses Plakats. Rupert schüttelt schon mit dem Kopf, du kannst gleich loslegen. Ja. Diesen Vorwurf hat Uke Göttlich auch schon versucht zu entkräften. Mehrfach gestern beim NDR, heute nochmal. Und ich finde auch, dass er ihn zu Recht entkräftet. Es ging wirklich, wenn man 15, 20 Jahre zurückblickt, vor seiner Amtszeit beim FC St. Pauli, noch viel mehr um Folklore. Seit er dabei ist, hat es eigentlich eine stärkere Fokussierung auf den sportlichen Bereich gegeben, auf diese Ambition eben. Ich kann mir vorstellen, dass so Fans, die jetzt vielleicht sich eher auf die aktuelle Saison konzentrieren und so ein Plakat malen, als das große Bild im Kopf haben, denn beim Trainer aufhalten oder das zum Beispiel als Anlass nehmen, so ein Plakat zu entwerfen, so richtig teile ich den Vorwurf nicht.
Nee, wie du sagst, also das ist wirklich Quatsch. Weil vorher war es eben das, wir spielen zweite Liga, ist ja alles gut, wir wollen gar nicht erste Liga und ist ja in Ordnung, wenn wir wieder absteigen. Dann wurde ihm vorgeworfen, dass unter seiner Ägide und der von Bornemann die ganzen alten Vereinsikonen aussortiert wurden, abgeschoben worden, Verträge nicht verlängert wurden. Dann war er der herzlose Präsident, der die Freistellung von Timo Schulz erlaubt hat. Also er ist doch die personifizierte Ambition, dessen auch im sportlichen Bereich erfolgreich zu sein. Und das hat er jetzt auch nochmal gesagt. Also er nimmt das beim FC St. Pauli ganz anders wahr als früher. Und er hat auch keinen Bock auf zweite Liga und er will auch direkt wieder aufsteigen und findet zweite Liga nicht schön. Deswegen verstehe ich das Plakat nicht. Wenn es mit dem Trainer zu tun haben sollte, dass man dran festgehalten hat, dann vielleicht ja, falls das Festhalten am Trainer auch darauf basiert hat, dass man eben der FC St. Pauli ist und Dinge anders macht als branchenüblich. Ich glaube aber, man kann auch sportlich zur Erkenntnis kommen oder der Verein ist vielleicht auch sportlich intern zur Erkenntnis gekommen. Nö, das ist jetzt so okay, wenn der Blessin weitermacht, das ist die beste Variante für uns und nicht einfach nur, weil wir St. Pauli sind und es extra anders machen wollen.
Also auch bei Uke seid ihr euch einer Meinung. Jetzt muss ich mal ein bisschen zündeln, damit hier ein bisschen Stimmung reinkommt in den Podcast. Uke sagt, oder seine Theorie ist ja, dass St. Pauli immer ein Club sein wird, der um die Top 25 spielen wird. Eure Meinung?
Da bin ich etwas kritischer. Das haben wir vorhin auch schon in unserer internen Konferenz besprochen. Dieses Ziel Top 25 beinhaltet ja auch oberes Drittel der zweiten Liga. Es ist aber ein fiktiver Zustand. Top 25 gibt es nicht. Man ist entweder in der ersten Liga oder in der zweiten Liga. Und das ist eben mit allen möglichen, ob das Marketing ist, ob das Spielerberater sind, ob das Spieler sind, ob das Trainer sind, die denken nicht, oder die allerwenigsten denken meiner Meinung nach in den Kategorien Top 25, Top 50, Top 100, weil es das eben nicht gibt, sondern die denken in Bundesliga und zweiter Bundesliga. Und eben da auch um die Perspektiven oder Ziele und Chancen und worauf arbeitet man eigentlich hin, zu schärfen, finde ich, muss man ein klares Ziel ausgeben. Der FC St. Pauli will Bundesligist sein. Natürlich wollen sie das, aber immer wieder diese Einschränkung, Top 25 ist auch okay, dann weiß man eben schon wieder ein bisschen weniger, woran man ist.
Robert?
Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Also, das wären auch meine Worte. Das ist ein Gedankenkonstrukt, mit dem du keinen abholst, mit dem kaum jemand wirklich richtig was anfangen kann. Und das auch, also er will auch, glaube ich, gar keiner was mit anfangen. Also im Spieler ist es wichtig, Bundesliga oder zweite Liga und nicht Top 25. Und auch, glaube ich, auch ein Manager hat da andere Ambitionen. Da kann man sich vielleicht mal klarer äußern. Aber auch da andererseits, das ist eine Sache, die steht auf dem Papier oder die sagt Uke Göttlich, ja, er kann auch sagen, wir wollen in den Top 100 weiter vertreten sein. Ob das jetzt so Riesenauswirkungen auf die Leistungsfähigkeit und die Entwicklung des Vereins hat, weiß ich auch nicht. Das ist eben plakativ dahingesagt. Das ist was Kommunikatives.
Wir sprechen jetzt hier am Montagabend, 18. Mai, und noch ein paar Saisonentscheidungen stehen ja aus. Relegation nach oben, Relegation nach unten. Dementsprechend ist noch gar nicht klar, wer am Ende in der zweiten Liga spielen wird. Und trotzdem sind die Fans jetzt schon dabei zu überlegen, wer werden denn die Konkurrenten des FC St. Pauli um einen möglichen Aufstieg sein. Nochmal, nicht alle Entscheidungen stehen fest. Trotzdem, was glaubt ihr jetzt schon, welche Mannschaften, welche Clubs werden am Ende in der kommenden Saison auch ganz oben in der zweiten Liga zu finden sein?
Also das Schöne an der zweiten Liga ist ja, um auch mal Positivität hier reinzubringen, dass diese Liga sehr viel unvorhersehbarer ist als die Bundesliga, weil eben keine so riesigen Etatunterschiede bestehen. Ich finde, es ist jedes, also natürlich, man kann jetzt sagen, wenn Paderborn nicht aufsteigt, spielt Paderborn vermutlich wieder oben mit. Wenn Hannover jetzt als Vierter drin bleibt, natürlich laufen da auch ein, zwei Laien aus. Wenn sie aber nicht alles falsch machen, sind sie wahrscheinlich wieder ein Kandidat für oben. Hertha BSC verliert jetzt zwar 6-1 in Bielefeld, glaube ich, hat aber immer noch mit das meiste Geld. Wenn sie ihren Kader zusammenhalten, sind sie auch ein Kandidat für oben. Kaiserslautern, riesiger Verein, große Fanbase, auch ein Kandidat für oben. Aber es gibt so viele Kandidaten in der zweiten
Bochum
Liga.
Hast du noch.
Bochum,
ja. Was mit Wolfsburg, Heidenheim. Absteigen.
Heidenheim ist abgestiegen, hat mit Frank Schmidt, der jetzt in sein letztes Vertragsjahr geht, auch nochmal ein Ziel, da einen schönen Abschluss zu finden.
Das wissen wir dank dir, Max.
Kiel mit Tim Walter hat jetzt auch ein super letztes Saisondrittel hingelegt. Also
haben Sie auch einen super Trainer?
Das müssen andere bewerten.
Ich weiß der Kollege da drüben.
Ich finde, die zweite Liga ist insofern schön, als dass man wirklich kaum weiß, was man bekommt. Es hängt viel von diesem Transfersommer ab, aus meiner Sicht. Und dann eben, wer ist die stärkste Mannschaft? Also es geht, glaube ich, viel auch über Momentum, über kein Verletzungspech, über Zusammenhalt, über gewachsene Strukturen. Und ja, auch St. Pauli kann oben mitspielen, natürlich, aber das ist nicht garantiert.
Ganz langer Transfersommer liegt vor uns mit ganz vielen hoffentlich exklusiven Nachrichten im Hamburger Abendblatt bei abendblatt.de. Und trotzdem entlasse ich euch jetzt nicht aus diesem Podcast, ohne einmal eine konkrete Aussage zu treffen, was ihr denn glaubt, ob es der FC St. Pauli dann tatsächlich in der kommenden Saison auch schafft oder die Top 2 oder 3 und dann wieder zurück in die Bundesliga.
Ich mache mal den Anfang, bin ein bisschen vorsichtiger. Ich sage, sie schaffen es in die Top 25.
Sehr schön, Max, sehr schön. Ich sage, sie schaffen es, sie haben eine Chance, aber sie schaffen es nicht. Also wenn du mich jetzt fragst, Aufstieg oder nicht Aufstieg, dann würde ich sagen 40-60%, weil man die wirtschaftlichen und sportlichen Gegebenheiten, die wirtschaftlichen kennt man zumindest, die sportlichen kennt man noch nicht, da gibt es noch zu viele Unwägbarkeiten. Man kennt aber die Historie von Absteigern und die sagt, sie gehen in der Regel nicht direkt wieder hoch. Deswegen sage ich, Vierter oder Fünfter hätte ich viel realistischer als Erster oder Zweiter.
Ihr seid die Experten, ich habe keine Ahnung. Ich sage trotzdem, St. Pauli schafft es, wird direkt wieder zurück in die Bundesliga kommen. Freuen wir uns übernächstes Jahr auf ein schönes Stadtderby. Und bis dahin werden wir noch einige Podcasts haben, wahrscheinlich dann aber weniger mit mir als mit euch. Vielen Dank, dass ich einmal dabei sein durfte und nun fleißig an die Transferarbeit in diesem Sommer. Ich freue mich auf ganz, ganz, ganz viele Artikel von euch beiden.
Herzlichen Dank.
Tschüss und schönen Sommer.
Ja, schönen Sommer.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.